Kaum ein Problem wurde 1968 in der deutschen Öffentlichkeit so leidenschaftlich diskutiert wie die Notstandsgesetzgebung. Bei der abschließenden dritten Lesung erläuterte Helmut Schmidt am 30. Mai 1968 die Behandlung dieses Problems in seiner Fraktion.
Die sozialdemokratische Fraktion hat sich diese Aufgabe nicht leicht gemacht. Der Streit ist ja auch innerhalb der Koalition geführt worden. Er ist ja auch innerhalb der einzelnen Fraktionen geführt worden. Nicht nur zwischen Koalition und Opposition. Er ist ja auch geführt worden zwischen Parlament und Regierung. Im Lauf der letzten Monate, der letzten anderthalb Jahre, haben die Kollegen in Ausschusssitzungen, in Arbeitskreissitzungen, in Fraktionssitzungen, in öffentlichen Anhörungsverfahren und in Diskussionen draußen im Lande jeder Einzelne mehrere Hunderte von Arbeitsstunden hoher geistiger Anstrengung dafür aufgebracht. Ich darf zwei Zahlen noch dazu nennen. Seit Beginn des Jahres hat allein das Plenum der Sozialdemokratischen Bundestagsfraktion fast 50 Stunden diese Vorlagen behandelt. Allein das Plenum der Fraktion. Und in der Fraktionssitzung vor der zweiten Lesung, in einer einzigen Fraktionssitzung bis spät in die Nacht, haben 184 Abgeordnete nacheinander zu verschiedenen Problemen das Wort ergriffen und 12-mal hat diese Fraktion innerhalb der Fraktion durch Abstimmung ihre eigene Meinung geklärt. Wenn es nach mir ginge, vielleicht darf ich das hier mal ja sagen, dann sollten wir vielleicht in einigen Jahren die Tonbänder dieser Diskussionen der Öffentlichkeit zugänglich machen. Mancher leichtfertige Schwätzer, der uns unterstellt, hier sei Gewissenszwang ausgeübt werden, der wird sich dann seiner Worte sehr schämen müssen.
Am 22. Januar 1969 brachte Helmut Schmidt im Deutschen Bundestag 5 Gesetzentwürfe der SPD-Bundestagsfraktion ein, die unter dem Stichwort Mitbestimmung zusammenzufassen waren. Zur Haltung der Sozialdemokraten über die Beteiligung der Arbeitnehmer am Entscheidungsprozess in den Unternehmen sagte er:
Deshalb möchte ich an dieser Stelle sagen, nach den Erfahrungen, die wir im industriellen Bereich, positiven wie teilweise auch negativen Erfahrungen, die wir im industriellen Bereich mit dem Prinzip der Beteiligung der Arbeitnehmer am Entscheidungsprozess, mit dem Prinzip der Mitbestimmung gemacht haben, in 20-jährigen Erfahrungen beinahe, würden wir Sozialdemokraten heute im Lichte dieser Erfahrung die Ausweitung dieses Prinzips auch dann fordern, wenn wir nicht schon seit 1945 und 47 und 48 und 52 und 54, ich zähle all die Parteitage auf denen wir uns mit diesem Problem beschäftigt, in die Zukunft gerichtet, in die Zukunft sehend beschäftigt haben, auch wenn wir das damals nicht getan hätten, schon vor 20 Jahren, würde, wie ich denke, heute der Zeitpunkt kommen, der Zeitpunkt gegeben sein, wo ein weiterer Schritt in dieser Entwicklungsrichtung getan werden muss. Und ich füge hier mit einigem Stolz hinzu, die Sozialdemokraten sind in der gegenwärtigen Phase der Entwicklung unserer Demokratie, in der gegenwärtigen Phase der Entwicklung unserer demokratischen Gesellschaft, stärker legitimiert, diese ihre Forderung hier zu vertreten und zu realisieren, als je in den letzten 20 Jahren vorher. Weshalb? Ich erinnere mich noch, wie viele Menschen in unserem Land auf die teils irrenden, teils bösartigen, auf die teils kompetenten, teils törichten Urteile hereingefallen sind, die über sozialdemokratische Wirtschaftspolitik abgegeben wurden, von Thomas Dehler, den ich sehr verehrt habe, bis zu Ludwig Erhard. Inzwischen weiß jedermann, dass sozialdemokratische Wirtschaftspolitik weder auf den Bezugsschein hinausläuft, auf die Zwangswirtschaft, noch auf die Inflation, noch auf irgendetwas Furchtbares, sondern dass sie im Gegenteil in aller Leute Augen, in aller Leute Urteilskraft eine sehr erfolgreiche und jedermann positiv zu Buch schlagende Sache ist. Darin liegt die Legitimation heute auch in diesem Teil unserer wirtschaftspolitischen Gesamtvorstellung mit sehr viel größerem Selbstbewusstsein aufzutreten als etwa vor 3 Jahren oder vor 5.
Nach Bildung der sozialliberalen Koalition im Herbst 1969 ernannte Bundeskanzler Willy Brandt Helmut Schmidt zum Bundesminister der Verteidigung. Als Ergebnis einer kritischen Bestandsaufnahme der Bundeswehr legte die Bundesregierung im Frühjahr 1970 ein Verteidigungsweißbuch vor. Bei der Beratung des Weißbuchs am 2. Juni 1970 sprach Helmut Schmidt auch über die Armee von heute.
Ich will aber in dem Zusammenhang nicht mit dem Wehrbeauftragten, sondern im Zusammenhang mit dem Gebiet der inneren Führung eins noch sagen dürfen. Wir brauchen keine ideologische Überhöhung des soldatischen Dienstes. Weder in der Einrichtung noch in der anderen. Wir brauchen auch nicht so viel Verkündigung. Wir brauchen auch nicht so viel Pro- und Kontra-Traktate über Fragen der inneren Führung, die angeblich Grundlagen schaffen sollen, aber meistens doch nur Streit stiften. Ich denke, dass die Diskussion der praktischen Fragen der inneren Führung sich nicht so sehr an Theorien ausrichten soll, sondern an den geltenden Rechtsnormen, an den Gesetzen, an der Truppenerfahrung und allerdings auch an der fortschreitenden Erkenntnis, an den fortschreitenden Ergebnissen der pädagogischen Wissenschaften. Ich denke, dass es hier gilt, überall und unwiderruflich den Anschluss an die heutige Zeit zu finden. Armee von heute ist nicht wie die Armee von gestern. Sehr anders, in einer sehr viel besseren Gesellschaftsordnung insgesamt. Und dieser Andersartigkeit muss man auch in dem Bereich, von dem hier die Rede ist, Rechnung tragen. Mir liegt am Herzen in dem Zusammenhang einen anderen Gedanken, zwar kurz, aber sehr deutlich auszusprechen. Für die Bundeswehr, für die Soldaten, ist die Fähigkeit zu kämpfen, kämpfen zu können, kämpfen zu wollen im Notfall, unerlässlich. Kämpfen zu können ist die beste Garantie dafür, nicht kämpfen zu müssen. Ich beeile mich hinzuzufügen, allerdings für diese, unsere Armee, ist der Frieden der Ernstfall. Ich meine das nicht nur als abstrakte Aussage über die Abschreckungsfunktion von Streitkräften im Zeitalter der modernen Massenvernichtungswaffen, sondern ich meine dies, Frieden der Ernstfall, auch ganz konkret für den Alltag unserer Truppen. Was dieser Alltag den Truppen im Frieden abfordert, steht nicht viel hinter dem zurück, was in anderen Zeiten an Leistung, an Zucht, an Disziplin in anderen Situationen Soldaten abgefordert wurde, schlimmeren Situationen. Nur es handelt sich heute um eine ganz andere Arten von Leistung. Andere Arten von Zucht und andere Arten von Disziplin, nämlich Sachdisziplin, von der im Weißbuch als Bestandteil zeitgemäßer Menschenführung gesprochen ist. Sachdisziplin entsteht aus der unerbittlichen Logik, aus den Zwängen der Technik, in denen wir leben.
Immer wieder ist der Verteidigungsminister Helmut Schmidt bemüht, den Zusammenhang von Verteidigung und Entspannung darzulegen. Als Beispiele nannte er am 28. Januar 1971:
Konkret stellt sich die Verbindung von Entspannung und Sicherheit, die das Bündnis gemeinsam verfolgt und in allen seinen Tagungen jedes halbe Jahr wieder ausdrücklich betont und ausbaut, in concreto ausbaut, stellt sich da zum Beispiel in den bilateral geführten SALT-Gesprächen zwischen Amerikanern und Russen, die jeweils die Verbündeten der Amerikaner und so auch wir sehr sorgfältig konsultiert werden, nicht nur informiert, stellt sich da in den Verhandlungen der 4 Mächte über das sensible und mit Sicherheitsrisiken beladene Problem Berlin, stellt sich da in den Verhandlungen, die die Bundesrepublik Deutschland führt, mit östlichen Ländern, Sowjetunion, mit Polen, stellt sich da in dem Abtasten, das viele westliche Bündnispartner mit vielen östlichen Staaten eingeleitet haben, über die Frage gegenseitiger, gleichgewichtiger Verringerung nicht nur der Rüstungslasten, sondern auch der Zahl von Panzern und Soldaten und Flugzeugen, stellt sich da in den Sondierungen beider Seiten über die Möglichkeiten, die eine Konferenz über die Sicherheit Europas zustande bringen ließen und über die Möglichkeiten, die auf einer solchen Konferenz ausgeschöpft werden könnten, stellt sich dar, andererseits, indem im Dezember letzten Jahres in Brüssel gemeinsam von den europäischen NATO-Partnern, beschlossenen Verstärkung des militärischen Verstärkungsprogramms der NATO. Und das ist ein ganz besonders wichtiger Punkt, dass hier die europäischen Partner unter sich etwas zustande gebracht haben. Stellt sich da in den Sondierungen zwischen der Sowjetunion und den Amerikanern, was die Welt, den Weltfrieden bedrohenden Probleme im Nahen Osten, im östlichen Mittelmeer angeht. Und an jedem dieser Punkte, die ich beispielsweise eben aufgezählt habe, zeigt sich, dass die Beteiligten sich einerseits ausreichend sicher fühlen, um auf Verhandlungen, auf Gespräche einzugehen, dass sie sich andererseits diese Entwicklung, die Fortsetzung, das Erzielen von Ergebnissen aus diesen Verhandlungen ohne fortgesetzte Sicherheitsanstrengungen nicht denken können. Und all das, was ich eben beispielsweise nannte, macht deutlich, dass die deutsche Außenpolitik und Sicherheitspolitik ein Teil des Ganzen ist und auch keine Regierung, weder die in Paris noch die in Rom, weder die in London noch die in Brüssel oder in Den Haag noch die in Kopenhagen oder Oslo oder in Ottawa oder in Washington. Keine Regierung in diesem Bündnis betrachtet das anders, als ich es eben gesagt habe.
Helmut Schmidt ist davon überzeugt, dass unsere Sicherheitsanstrengungen von einer möglichst breiten Mehrheit des Parlaments und des Volkes getragen werden sollten. Hören Sie, was er darüber in einer Regierungserklärung am 26. März 1971 sagte.
Präsident, ich komme zum Schluss. Ich stimme überein mit meinem Amtsvorgänger Dr. Gerhard Schröder, der zuletzt am 19. März dieses Monats, also am 19. dieses Monats, erneut hervorgerufen hat, ich zitiere, dass in einem geteilten Land wie Deutschland derzeit Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Verteidigungs- und Bündnispolitik auf eine möglichst breite Mehrheit unabhängig von jeder Koalition gestellt werden sollten. Er hat sodann das Wort möglichst noch einmal besonders unterstrichen. Wie schwierig dies gegenwärtig im Verhältnis zwischen Regierungsparteien und Oppositionsparteien auch sein mag, wie schwierig es auch sein mag, für die Bundeswehr jedenfalls sehe ich keinen Grund, dass dieses Hohe Haus diesem Grundsatz nicht sollte folgen wollen. Dies wäre nicht nur zum Nutzen der Bundeswehr. Es diente auch, meine Damen und Herren, der Aufrechterhaltung des Vertrauens unserer Bürger draußen im Land in die Stabilität unserer äußeren Sicherheit. Danke Ihnen.
Während der ersten Lesung der Ostverträge sprach Helmut Schmidt am 24. Februar 1972 über die Grundlagen der Entspannungspolitik.
Was also hat sich seit 1969 geändert in Europa? Wir haben uns daran gewöhnt, darauf zu verweisen, dass die Atlantische Allianz in Verteidigung und Entspannung die beiden Grundelemente ihrer politischen Strategie sehe. Der entscheidende Wandel, scheint mir, des Atlantischen Bündnisses seit 1969 liegt darin, dass das Bündnis diesen Grundsatz Verteidigung plus Entspannung nicht nur verkündet, sondern ihn tatsächlich mit politischem Leben erfüllt und auf seiner Basis vielfältige politische Initiativen in Gang gesetzt hat. So haben sich zum einen die Partner in der Studie über die Verteidigungsprobleme der Allianz in den 70er Jahren geeinigt, am militärstrategischen Konzept der flexiblen Reaktion, am Prinzip der Vorneverteidigung festzuhalten, also auf zwei Grundprinzipien, die gerade für uns besonders wichtig sind. Sie haben es übernommen, Schwächen des Verteidigungssystems zu beseitigen und dabei nicht nur die bisher gültigen Grundsätze vorzuschreiben, sondern auch ein neues Programm für die künftige Arbeit zu entwickeln. Aber andererseits hat das Bündnis 1970 und 1971 den Zusammenhang zwischen Verteidigung und Entspannung tatsächlich praktiziert. Die sehr konkreten Beschlüsse des NATO-Rats von Rom, von Brüssel, von Lissabon, nochmals Brüssel, sind Beleg und Beweis. Das ganze Bündnis mit all seinen Teilnehmerstaaten hat mitgewirkt am Zustandekommen und am Abschluss, am erfolgreichen Abschluss der Vier-Mächte-Verhandlungen über Berlin. muss man die Kommuniqués lesen, um das bestätigt zu werden. Das ganze Bündnis hat daran mitgewirkt, dass die Voraussetzung für ein solches Abkommen geschaffen werden konnte, nämlich der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Union der sowjetischen Sowjetrepublik, der sozialistischen Sowjetrepublik. Wer den Vorwurf erhebt, dass Entspannungs- und Vertragspolitik der Bundesregierung den Zusammenhalt des Westens gefährde und die Funktionstüchtigkeit des Bündnisses beeinträchtige, der muss wissen, dass er sich selbst im Gegensatz setzt zu allen, ich betone, allen Regierungen der im westlichen Bündnis verbündeten Staaten. Herr Dr. Schröder, Sie sind ein bisschen außer Kontakt geraten mit der politischen Entwicklung in den uns verbündeten Ländern. Wenn Sie Ihre gestrige Rede statt hier in Bonn in der Ministerratstagung des Atlantischen Bündnisses gehalten hätten, so wäre nicht nur augenblicklich eine tiefe Konsternation eingetreten, sondern der Prozess der Isolierung Deutschlands innerhalb dieses Bündnisses hätte am gleichen Abend seinen Anfang genommen.
In dieser Rede beschäftigte sich Helmut Schmidt auch mit den möglichen Folgen eines Scheiterns der Verträge. Hören Sie diese Mahnung zum Abschluss.
Ich gehe davon aus, bin überzeugt, dass mit der verfassungsrechtlich gebotenen Mehrheit dieses Hauses ratifiziert werden wird. Trotzdem bedarf Ihre Behauptung, Herr Kollege Schröger, des Gegenbeweises, damit sich niemand täuschen kann über das Risiko der von Ihnen verfolgten Politik des Liegenlassens. Die Folgen würden sein: erstens Einbuße des gewonnenen Handlungsspielraums der Bundesrepublik und Verlust der Chance für eine Vertragspolitik Richtung Osten auf sehr lange Zeit. Zweitens eine Krise im Bündnis und in Westeuropa mit Auswirkungen auf die Funktionstüchtigkeit, die politische Funktionstüchtigkeit des Bündnisses. Auswirkungen auf die Beziehung besonders zu den Vereinigten Staaten von Amerika, für die unsere Verträge und für die insbesondere auch das Berlin-Abkommen ja wichtige Elemente ihrer eigenen außenpolitischen Strategie sind. Und ich glaube, das hat Herr Dr. Barzel in Washington auch gespürt, als er hier zurückkam und sagte nur, er hätte Gott sei Dank keine Pression empfunden, die Verträge zu ratifizieren. Im Übrigen hat er verstanden, dass Sie sehr wohl dafür sind, dass Deutschland seine Verträge ratifiziert. Man muss in solchem Falle eintretende Belastungen natürlich vor allem auch vor dem Hintergrund der Schutzmachtfunktionen der drei Westmächte für Berlin sehen. Man muss sehen, eine Einbuße, die wir erleiden würden, an Glaubwürdigkeit als Bündnispartner, möglicherweise mit Konsequenzen für die beginnende engere politische Zusammenarbeit in der EWG. Und man muss sehen, dass es eine Torpedierung wäre des gemeinsamen Grundsatzes der Allianz, Verteidigung und Entspannung zugleich zu betreiben. Die Folge wäre auch eine tiefe Vertrauenskrise im Verhältnis zur Sowjetunion, die doch in diese Verträge sehr viel Prestige und auch sehr deutliche Positionsopfer hineingesteckt hat. Und damit die Gefahr der Auslösung einer aktuellen Berlin-Krise. Und ganz sicher die Konsequenz, dass die ausgehandelten Verbesserungen in keiner Weise verwirklicht werden. Und ganz gewiss eine verminderte Bereitschaft der Westmächte, bei künftigen Arrangements mit der Sowjetunion auch eine Verbindung mit den Interessen der Bundesrepublik einzugehen. Ich will nicht sprechen von der psychologischen Krise, die man in Berlin auslösen würde, aber ich will doch sagen, dass eine Verwerfung dieser Verträge in diesem Haus zu schwerwiegenden Auswirkungen führen müsste im Verhältnis zu unseren Nachbarn, zu einer Einbuße des von uns mühsam angesammelten Vertrauenskapitals, zu einer Stärkung aller Vertragsgegner in der DDR und in der Sowjetunion, zu einem Ende der Verhandlungen mit der DDR und schließlich zu einer Entmutigung aller auf die Verständigung hinarbeitenden Kräfte in Europa.
Dr. Schröder hat gesagt, deutsche Außen- und Sicherheitspolitik würde durch die Verträge schwieriger. Das möge seine Meinung bleiben. Aber ich denke, jeder Unbefangene kann einsehen, dass deutsche Außen- und Sicherheitspolitik durch die Ablehnung der Verträge, wie ich eben gezeigt habe, unendlich schwierig wird. Aber die Verträge werden ja nicht abgelehnt. Ich bin sicher, dass die Regierungskoalition allein für den deutsch-sowjetischen Vertrag ausreicht. Wir brauchen Ihre Mahnung nicht, dass wir uns unsere Mehrheit selber suchen müssen.